Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres WTU-Podcasts. Hallo Alfred.
Hallo Rosa.
Wir haben uns gerade überlegt, wir werden heute mal wieder eine Zitate-Folge machen. Das ist ja unser neues Format und das ist schon ein bisschen länger her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Und da werden wir dann über 3 Zitate sprechen.
Mhm. Genau, ich liebe Zitate.
Warum ist das denn?
Aus bestimmten Quellen.
Aus speziellen Quellen, genau. Warum ist es denn interessant, teilweise sich mit Zitaten auch zu beschäftigen?
Ja, Zitate, kann man sagen, sind so etwas wie kleine Lehrgeschichten, wenn es gute Zitate sind. Es wohnt ihnen also ein bestimmtes Muster inne und es wohnt ihnen ein sehr vielschichtiges Bild inne. Wir Menschen, wir denken ja in Bildern und über Bilder, die in uns entstehen kann und sehr viel zugänglich werden. Und gute Zitate lösen in uns Bilder aus. Man muss jetzt das unterscheiden, ein Zitat von jemandem zitieren. Das ist wieder ganz eine andere Geschichte. Oft werden Menschen zitiert, das erleben wir heute im Tagesgeschäft der Politik oder des Journalismus. Und wenn jemand zitiert wird, muss man sehr vorsichtig sein. Weil dann muss man berücksichtigen, in welchem Zusammenhang wurde etwas gesagt, zu welchen Menschen wurde etwas gesagt. Weil beginnt man das aus dem Zusammenhang herauszureißen, kann man natürlich den Inhalt total zu verändern beginnen, bis zum Gegenteil verkehren. Mhm. So, darüber reden wir aber heute nicht, weil heute reden wir über gute Zitate, also Bilder. Was passiert bei Zitaten? Oft springt uns offensichtlich ein Sinn eines Zitates natürlich sofort ins Auge. Guten Zitaten wohnt aber wie Lehrgeschichten mehr inne als eine Bedeutung. Es wohnen ihnen verschiedene Bedeutungsebenen inne. Aus dem Grund sollte man mit der offensichtlichen Erklärung zuerst mal vorsichtig sein und versuchen zu ergründen, gibt es da nicht auch noch andere Erklärungsmuster, die dem Zitat innewohnen. Mhm. Auf der anderen Seite kann es sein, dass wir in gewissen Zitaten überhaupt keinen Sinn erkennen. Die sind dann besonders wichtig für uns. Wieso sind die besonders wichtig für uns? Weil wir offensichtlich darin überhaupt keinen Zusammenhang erkennen, weil kein Bild in uns entsteht. Das heißt, sich mit diesem Zitat zu beschäftigen, weil es hat ja jemand geschrieben, es hat ein Mensch geschrieben und er hat sich unter Umständen auf jeden Fall etwas dabei gedacht. Also er hat etwas ausgedrückt, er hat ein Bild ausgedrückt. Also es zu verstehen, zu beginnen, heißt mein Bewusstsein dorthin zu erweitern, dass auch in mir ein Sinn, ein Bild entsteht.
Ja, wir können ja mal mit dem ersten Zitat anfangen. Das hast du ausgesucht. Das möchtest du gerne als erstes Zitat haben. Eins deiner Lieblingszitate.
Wenn ich meine 10 Lieblingszitate nehme, dann ist das
dabei.
Eines davon,
ja. Und zwar heißt das, vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel fest. Das ist ein Zitat aus der Tradition.
Aus der Tradition, ja.
Mhm. Was ist dann damit gemeint?
Vertraue auf Gott, aber binde dein Kamel fest. Wir wollen uns zuerst mit dem zweiten Teil dieses Zitates beschäftigen. Binde dein Kamel fest. Was ist denn damit ausgedrückt? Was wäre das Gegenteil dieses Zitates? Ich hoffe auf Hilfe in meinem Leben, aber das Kamel binde ich nicht fest. Ich bin also fahrlässig in dem, was mir zur Verfügung steht. Dem Handlungsrahmen, in dem ich eigentlich selbst tätig werden könnte, Verantwortung übernehmen, meine Potenziale ausschöpfen, all das, was mir bereits zur Verfügung steht, zu nutzen, mit dem gehe ich fahrlässig um. Aber ich schreie danach, mehr zu bekommen. Mhm. Es gibt da eine zweite gute Geschichte, die dem zuarbeitet, das ist die Geschichte mit der Schafherde. Du gibst einem Menschen ein Schaf, auf das er aufpassen soll. Er passt nicht darauf auf und es wird vom Wolf gerissen. Dann sagt er, ja, das Problem ist, du hast mir nur ein Schaf gegeben. Hätte ich mehrere gehabt, dann wäre das eh nicht passiert. Dann gibst du ihm 3 Schafe, was macht er? Er passt nicht darauf auf, alle 3 Schafe werden vom Wolf gerissen. Er sagt, ja, ist ganz gleich, aber nur 3 Schafe gehabt. Hätte es mir 100 gegeben, 3 Schafe wären dann irrelevant, ich hätte noch 97 andere. Und so denken Menschen. Also sie glauben, obwohl sie mit dem, was ihnen zur Verfügung steht, nicht verantwortungsvoll umgehen, wären sie in der Lage, mit viel, viel größeren Zusammenhängen verantwortungsvoll umzugehen. Weil dann ist es ja viel, viel leichter, weil man viel, viel mehr zur Verfügung hat. Und das ist ein absoluter Trugschluss. Mhm. Und nochmal auf das Zitat zurückzukommen. Wir Menschen, wir haben alle irrsinnige Potenziale in uns. Sehr wenig davon bringen wir an die Oberfläche, sehr wenig davon nützen wir aus den verschiedensten Gründen. Vielleicht entspricht es nicht unseren Erwartungen, vielleicht ist es uns zu mühsam, vielleicht denken wir, Gott, wenn ich das mache, was denken dann die anderen Menschen über mich? Aber gleichzeitig schauen wir natürlich auf allen anderen, was machen die, was haben die? Und dann denkt man, oh Gott, das hätte ich aber auch gerne und so wäre ich auch gerne. Und dann schreien wir, dass uns geholfen wird, dass wir auch so werden, wie die anderen schon sind. So. Mhm. So ist dann die Welt aufgebaut. Das nennt man dann ein bisschen Neid und Gier und Geiz und all das andere. Wir schreien dann nach fremder Hilfe. Im spirituellen Sinn heißt es so, wir bemühen dann Gott und sagen immer, lieber Gott, hilf mir in meiner Not, ich habe diese Sorgen, ich habe diese Probleme, ich habe diese Schwierigkeiten, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Wir überlegen aber nie, vielleicht haben wir die Lösungsmöglichkeiten eh in uns. Wir müssten nur halt unsere Möglichkeiten etwas genauer anschauen. Und solange wir das nicht tun, brauchen wir nicht hoffen, egal ob wir etwas glauben oder nicht glauben, brauchen wir nicht hoffen, dass uns die Natur oder irgendetwas anderes zu Hilfe kommt, wenn wir ja die Hilfe bereits haben und sie nicht nutzen. Mhm. Wir haben da auch in unserer Kultur, nehmen wir den Meister Eckhart, der hat einen sehr schönen Satz gesagt, wenn du für dich selber nichts mehr willst, dann will Gott für dich alles.
Mhm. So. Das zweite Zitat, das habe ich ausgesucht, ist auch aus der Tradition. Und zwar heißt das, tief im Meer sind unermessliche Schätze verborgen. Wenn du aber Sicherheit suchst, dann bleib am Ufer.
Mhm. Genau. Ich rede oft sehr gern über sogenannten Form und Inhalt. Natürlich, wenn wir zum Meer fahren, ich komme aus dem Land, in dem es kein Meer gibt, dafür haben wir sehr viele Gebirge und sehr viele Seen. Und wie ich das erste Mal ans Meer gefahren bin, das war, glaube ich, das Mittelmeer, ist das ein gewaltiger Anblick. Eine Wasseroberfläche, die nirgendwo endet. Eine wunderbare Oberfläche, auch wenn noch das Sonnenlicht drauf strahlt und das Glitzern des Sonnenlichtes drauf ist, gewaltig, unglaublich. Aber es gibt auch noch all das, was diesem Meer innewohnt, was also unter der Oberfläche liegt. Und da ist auch eine unglaubliche Schönheit drinnen. Und wir Menschen, wir tendieren dazu, die Oberflächen zu betrachten und uns nicht in die Tiefe hineinzuarbeiten. Oft reicht es, wir beginnen alles vom Ästhetischen oder eine, sagen wir so, nicht eine Weiterentwicklung, sondern eigentlich eine Reduzierung der Ästhetik ist die Mode in letzter Konsequenz aufgrund der Mode zu betrachten. Und damit werden wir ganz, ganz, ganz oberflächlich. Und so betrachten wir auch das Leben selber. Wenn man das Leben selber rein auf der Oberfläche betrachtet, dann beginnt man ein übertriebenes Sicherheitsdenken zu entwickeln. Man beginnt nicht sehr risikofreudig zu werden. Man versucht sich gegen das Leben selbst abzusichern, was natürlich in letzter Konsequenz nicht geht. Denn Leben heißt immer ein gewisses Risiko tragen, weil alles, was sich entwickelt, alles, was wächst und wachsen muss, alles in der Natur gibt es keinen Stillstand. Sehen wir uns einen Baum an, er bleibt keine Sekunde stehen, er kann nicht nicht wachsen, er kann nicht stehen bleiben. Das heißt nicht, dass er in Unermessliche wachsen wird und eines Tages das ganze Universum einnimmt. Nein, es ist eine Wachstumsbeschränkung eingebaut in seiner Lebensspanne. Mhm. Aber er muss wachsen. Mhm. Er kann nicht sagen, nein, ich will nicht wachsen. Mhm. Wir Menschen, wir haben aber die Tendenz, nach so einem Zustand zu streben. Eben alleine das Wort Zustand drückt es ja schon aus. Ein Zustand, etwas, was sich nicht mehr verändern soll.
Stillstand, sollte. Etwas ein Stillstand. Zumachen.
Ja, in jedem Bereich haben wir das. Wenn wir den spirituellen Bereich reden, dann reden Menschen von der Erleuchtung. Sie stellen sich nach der Erleuchtung aus dem Zustand vor, in dem sie alles wissen, alles können und sich nicht mehr verändern müssen. Ja, also das ist wahrscheinlich das Gegenteil von Erleuchtung. Wenn Sie von Gesundheit reden, dann glauben Sie von einem Zustand, in dem keine Krankheit und keine Herausforderung für den Körper vorhanden ist, weil man alles von ihm ferngehalten hat. Das ist das Gegenteil von Gesundheit. Mhm. Wenn Sie von Sicherheit reden, dann reden Sie von einer Welt, in der keine Gefahr mehr auftreten kann. Am liebsten würden Sie die Natur und alles aus Ihrem Leben entfernen, weil ab einem gewissen Moment, wenn man so denkt, wird selbst Natur gefährlich. Und weiter könnten wir uns natürlich von der Realität nicht entfernen. Wenn wir uns verändern wollen, dann müssen wir uns auf die See hinauswagen. Das heißt, wir müssen in das Leben hineingehen. Wir müssen uns den Wechselwirkungen, den vielseitigen Wechselwirkungen des Lebens stellen und an diesen Herausforderungen wachsen. Für die einen ist der Sturm des Lebens ein Sturm, wo man sich zurückzieht und in der Hütte verkriecht, bis der Sturm wieder weg ist. Und für den anderen ist es ein wahnsinnig guter Wind, um zu segeln.
Was du da alles rausholst aus so einem Zitat, das ist echt schön, was du gesagt hast. Ja, und am Ufer ist natürlich Stillstand und keine Entwicklung. Ja, keine Entwicklung. Stimmt. Es ist eine Aber Betrachtung. Es ist Sicherheit, ja.
Man ist dann ein Zuschauer des Lebens.
Ein Konsument, passiver Konsument, Zuschauer.
Und dem wohnt die größte Gefahr inne, nämlich, dass keine Entwicklung passiert und aus dem kommt der Sinn unseres Lebens an uns vorbeigeht.
Ja, und vor allem, wenn man nur eine Oberfläche betrachtet, einem ist ja noch gar nicht klar und bewusst, was dort alles unter der Oberfläche noch vorhanden ist. Man ahnt das ja alles noch gar nicht, wie tief das geht.
Das kann man auf alles beziehen. Wenn man rein oberflächlich denkt und die Welt betrachtet, man sieht Menschen, man sieht ihre Oberfläche aufgrund der Erziehung, der konditionierten Wertung, beginnt man sie einzukategorisieren, man beginnt nie in die Tiefe vorzudringen, welcher Mensch einem da eigentlich gerade begegnet. Das kann man auf alles beziehen. Man beginnt Sachen zu lernen. Wenn wir es nur oberflächlich betrachten, dann sehen wir, nehmen wir das mit die Jugendlichen, dann sehen wir die Abläufe, dann sehen wir das und das und uns geht verloren, welche Tiefe da drinnen steckt, welches Potenzial an Möglichkeiten, Entwicklung da drinnen ist. Geht ein bisschen in Wechselwirkung mit dem ersten Zitat, das wir vorhin gehabt haben. Vertraue auf Gott und binde dein Kamel fest. Nehmen uns typische Schüler, was ja immer wieder auftritt. Du gibst ihnen einen Aspekt einer Übung aus dem WTU Wing Chun. Statt sich mit dem zu beschäftigen, was sie jetzt kriegen, gieren sie nach dem, was danach kommen wird und sind innerlich damit beschäftigt. Sie bringen sich damit um die Möglichkeit, weil die Übung, die sie jetzt bekommen, ist erstens, dass sie aus der Übung das rausschöpfen, was man mit ihr abschöpfen kann und sich gleichzeitig in einen Zustand zu bringen, in dem sie best vorbereitet sind für den nächsten Schritt, für die Übung, die folgen wird.
Kann man immer wieder beobachten, auch in anderen Bereichen. Dann das dritte Zitat ist von Goethe, Johann Wolfgang von Goethe.
Ja.
Und zwar heißt das, wir erschrecken uns über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie an anderen erblicken.
Ich liebe ja Goethe. Was sagt er? Das ist eins dieser Sinne. Ich sage gerne natürlich, die Welt ist ein Spiegel. Was verstehen wir darunter, dass die Welt ein Spiegel ist? Was uns in dieser Welt anzieht, was uns in dieser Welt abstoßt, hat offensichtlich mit uns selber zu tun. Was uns im Persönlichen wie im Kollektiven. Wir reden uns fürchterlich auch über kollektive Zustände in der Welt und übersehen dabei leider, dass es das Abbild der kritischen Masse der einzelnen Menschen ist, was uns als Kollektiv begegnet. Das Gleiche ist im Persönlichen, wie im persönlichen Leben. Wir selbst begegnen uns selber da draußen. Ganz offensichtlich, aus dem Grund mag ich Fanatismus nicht. Denn Fanatiker neigen dazu, in anderen Menschen das zu verfolgen, was sie in sich selber bei sich weggeschlossen haben. Denn wenn einen etwas ganz besonders aufregt, im Übermaß aufregt und man es dann zu verfolgen beginnt, muss man sich überlegen, was ist da los, weshalb regt mich denn das so auf? Wenn mich etwas so aufregt, hat es ganz extrem mit mir selber zu tun. Dass all das in dieser Welt ist, dass diese Welt ihre Schattenseiten, dass es gute Menschen, gute Handlungen, schlechte Menschen, schlechte Handlungen gibt, dass es Menschen gibt, die genau das Gegenteil von dem tun, was ich für gut finde, dass es Menschen gibt, die genau das Gegenteil von dem lieben, was ich liebe, aber so habe ich diese Tendenz, das bewerten und kategorisieren zu müssen. Erleben wir in jedem Bereich. Erleben wir im Bereich des Essens, des Konsums, in allen Bereichen. Es ist reich doch, dass wenn ich etwas für mich nicht möchte, ich es für mich selber so halte. Weshalb muss ich das als Mission in die Welt hinaustragen und in letzter Konsequenz Menschen an den Pranger zu stellen, die das halt tun? Also, was stelle ich denn da eigentlich an den Pranger? Eine Seite von mir selber, der ich nicht mehr ins Auge schaue, was ich weggesperrt habe. All das, was ich in mir selber drinnen wegsperre, beginnt mir da draußen zu begegnen. Denn was ich da drinnen wegsperre, das wird da draußen für mich offensichtlich werden. Die Welt da draußen weist mich auf das hin, was ich in mir selber weggesperrt habe.
Kann man das mit anderen Wörtern auch sagen, der blinde Fleck oder der eigene Schatten?
Der blinde Fleck und der eigene Schatten, ja. Mhm. Darüber können wir auch mal einen Podcast machen, was wir unter blinden Fleck und Schatten verstehen. Sind zwei grundsätzlich etwas verschiedene Sachen, sie weisen aber auf das Gleiche hin.
Mhm. Hast doch mal einen schönen Artikel geschrieben über den blinden Fleck. Ja, können wir auch mal gerne machen. Ja, schön. Ich habe keine weitere Frage.
Diese Zitate, Podcast-Serie führen wir sicher fort. Es gibt viele, viele schöne Zitate.
Aus unserer Kultur und
aus unserer Kultur,
speziell auch aus der arabischen Kultur.
Aus der Tradition, natürlich auch aus der asiatischen Kultur.
Sehr schön. Dann vielen Dank fürs Zuhören.
Dann bis bald.
Bis bald. Tschüss.